Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, lieber Johannes. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist und wir über ein Thema sprechen. Man kann das schon so sagen, ne, dass so ein ganz bisschen so ein, zumindest in meinem Podcast, ein Schattendasein gefristet hat bisher. Denn ich hatte noch nie einen Gast, mit dem ich über das Thema Healthcare-Marketing gesprochen habe, Gesundheitsmarketing und. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns ausgetauscht, es war ein super nettes Gespräch und vor allem fand ich interessant, dass du gesagt hast, hier tut sich eigentlich jede Menge und du bist ja jemand, der ja schon eher so von Kommunikations-Kreativagentur-Seite jetzt eben auch die Seiten gewechselt hat in den Healthcare-Marketing-Bereich auf Agenturseite. Deswegen fand ich das super spannend, das Thema einfach heute mit dir zu beleuchten und freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, hallo Kim, freue mich auch sehr.
Ich kann es ja mal einordnen für die paar wenigen Versprengten, die dich noch nicht kennen. Du bist ein Fischer-Appelt-Eigengewächs. Du warst eigentlich schon immer Jahre bei Fischer und Appelt. Ja. Fischer Appelt, ne? Du warst dann auch mal Vorstandsassistent. Dann bist du zu dem Advertising-Ableger, der damals noch Furore hieß. Genau. Dann hieß er tatsächlich Fischer-Appelt-Advertising. Ja. Dann hat Fischer-Appelt unter der Führung von Franziska von Lewinsky ja eben auch Philipp und Keunche übernommen, akquiriert, dann sind Philipp und Keunche und Fischer-Appelt Advertising zusammengegangen. Du hast ja auch diese Integration, glaube ich, ordentlich mitbegleitet damals und bist dann eben, weil dann hat man sich, glaube ich, entschieden, okay, Philipp und Keunche ist die stärkere Kreativagenturmarke, weil Fischer-Appelt schon immer noch für das Thema PR natürlich sehr stark wahrgenommen wird. Habt ihr gesagt, okay, es wird Philipp und Keunche und Johannes wird vom Fischer-Appelt Eigengewächs jetzt zum Philipp und Keunche Geschäftsführer.
Gewächs.
Ja, genau. So war das damals. Also eigentlich könnten wir auch einen Podcast machen über die Integration, weil ich das mindestens so spannend finde und da natürlich auch gern mal Mäuschen gespielt hätte bei dem einen oder anderen Thema. Vielleicht finden wir ja noch ein, zwei Fragen, die ganz unauffällig dazu passen. Aber das soll nicht unser Thema sein. Der Schwerpunkt ist das Thema Health. Und ich fand das spannend, als du damals zur Pikes Health Group heißt es,
genau,
ne? Gewechselt bist und da CEO geworden bist und hab gedacht, wir reden mal, wir vertiefen das mal. Vielleicht magst du einfach mal anfangen, wie bist du dazu gekommen? Also wie kam es überhaupt dazu? Wieso hast du gesagt, ja, kann ich mir vorstellen?
Ich glaube, das war einfach so da gab es viele Faktoren, die das irgendwie beeinflusst haben und was da zusammenführte, einfach ein Kontakt mit dem Gründer, mit dem Inhaber, der einfach so altersmäßig an einem Punkt war, wo er gesagt hat, der muss jetzt mal über die nächste Generation Gedanken machen und wie sieht's eigentlich mit einer Nachfolge aus? Dann hatten wir mal ein Gespräch, dann ist das wieder ein bisschen, hat's geruht für eine Weile und dann ist es irgendwann so nochmal aufs Tableau gekommen und ich glaube, dass also diese Phase bei, was ihr gerade schön zusammengefasst, auch diese Zeit bei Fischer-Appelt war super geil, auch das mit Puck sozusagen auch diese Integration mit begleiten zu können und da auch wirklich was, ich glaube auch was Tolles miterleben zu können, auch so eine ganz tolle Wachstumsgeschichte, aber weil ich jetzt irgendwie so gerade 40 geworden, dann denkt man sich, was mache ich eigentlich so die nächsten 25 Jahre muss ich noch oder vielleicht auch 27.
Bleibt's bei dem Eigengewächs
oder schaut man sich nochmal was anderes an. Und dann ist sozusagen sind das tatsächlich zwei Sachen gewesen. Einmal Möglichkeit, da auch in so eine unternehmerische Verantwortung stärker reinzukommen, so ein bisschen aus dieser sehr großen, sehr gemanagten Corporate-Agenturstruktur nochmal in etwas Kleineres reinzukommen.
Wir sind bei Pikes.
Wir sind 80, 85 Leute. Also wo man schon eine ordentliche Größe hat und gleichzeitig aber auch noch so jeden so ein bisschen kennen kann und noch nicht, sagen wir mal, so eine sehr große Managementstruktur einfach oder Overhead-Struktur hat. So ist noch sehr viel direkter und das fand ich nochmal sehr reizvoller, auch sozusagen da eine andere Verantwortlichkeit reinzugehen. Und tatsächlich einfach auch nochmal so einen Markt kennenzulernen, den ich bislang immer nur punktuell halt erlebt hatte. Also wir hatten, für Sharp gibt es ja auch eine große Healthcare-Sparte, da gab es immer wieder mal Kontaktpunkte, aber klar, Puck ist halt Bier und Auto und Versicherung, alles Mögliche, was es halt so gibt. Und das war auch, also finde ich auch total spannend und ehrenwert nach wie vor. Aber ich fand das irgendwie auch sehr reizvoll, mal in so einen Markt reinzugehen, der, ja, wie du sagst, so ein bisschen Schattendasein vielleicht an manchen Stellen gefristet hat.
Und das meinte ich wertfrei, ne?
Ja,
also einfach nur im Sinne der Sichtbarkeit, absolut, der Cases und so weiter.
Absolut, das ist einfach ein speziellerer Markt. Das verändert sich ja, das ist ja auch gerade das Interessante, dass da so viel gerade aufbricht, dass so viel passiert. Und das einfach mal so mit zu begleiten in einer Agentur, die da einfach schon wahnsinnig etabliert ist, auch wahrscheinlich zu einer der führenden Adressen irgendwie gehört, damit reinzugehen und in so ein, auch in so ein Wandelprojekt quasi auch mit einzusteigen.
Du hast ja in unserem so Vorgespräch auch erzählt, eigentlich war das mal eine Designagentur.
Ja, genau.
Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass der Gründer irgendwann gesagt hat, Healthcare ist total unser Ding und jetzt entwickeln wir uns zu einer Kreativagentur in dem Bereich?
Ach, das ist eine ganz kuriose, also die Gründungsgeschichte ist sehr interessant, weil die Agentur wirklich so aus, eigentlich von so fünf Freunden gegründet wurde, so aus der, in der Nachwendezeit, so Berlin 94, alles noch, also wir werden tatsächlich 30 dieses Jahr und das war so ein einfach Zusammenschluss von, lass uns mal was machen. Die kamen so alle aus der Ost-Werbekaderschmiede, es gab auch Werbung in Ostdeutschland, habe ich, in der DDR habe ich mittlerweile gelernt. Und die haben einfach diese Agentur als einfach ein Designbüro gegründet und haben dann aber erstmal gesagt, wir wollen eher mal so als kleines Büro nur existieren, nicht mehr als 10 Leute werden. Und haben dann festgestellt, es ging eigentlich los mit einem Kunden. Also es gab mehrere, es gab auch Verlage, Aufbauverlag und so, aber dann gab es einen Kontakt zu Berlin Chemie, was ja so ein großer, auch ostdeutscher Pharmakonzern war und ist. Und die Erkenntnis, wenn wir müssen irgendwie, wir können in diesem Wettbewerb der großen Agenturen, können wir als 10 Leute Bude nicht mithalten. Mhm. Aber dieses Gesundheitsthema ist interessant, Pharma ist interessant. Und ehrlich gesagt, es gibt in Berlin noch keine andere Pharmaagentur. Okay. Let's do it.
Ja, also eine opportunistische
Entscheidung, einfach zu sagen, das ist ein Markt, der eigentlich gerade noch so vielleicht auch ein bisschen unterentwickelt ist und wo man einfach eine Chance gesehen hat. Mhm. War, glaube ich, super clever, weil das so damals auch gerade so im Aufbrechen war oder so gerade auch losging.
Und sag mal, der Gründer, wie ist er auf dich gekommen? Weil das ist ja auch immer total spannend. Ne? Das Generationen-Nachfolgethema ist ja ein total wichtiges für inhabergeführte Agenturen.
Ja.
Und wenn es aber niemand ist, und das ist ja eigentlich immer typischerweise so, dass man schon mal jemanden aufgebaut hat und dann sagt, alles klar, das macht jetzt total Sinn, den nächsten Schritt zu geben, kennt die Agentur schon gut, hat ganz viel DNA aufgesogen. Wie ist er auf dich gekommen?
Stimmt, also das ist natürlich.
Oder wie
so
seid
die Frage,
ihr aufeinander gekommen?
Wie kommt man da, genau, auch gerade so als jemand Externes dann auch nochmal? Ich glaube, das ist ja richtig, wie du sagst, dass es da auch, sagen wir mal, verschiedene Entwicklungen auch gab, auch verschiedene, das kann er wahrscheinlich dann noch ein bisschen besser beschreiben als ich, dass es da natürlich auch mehrere Überlegungen gab, wie kann man das aus intern heraus entwickeln. Letzten Endes haben wir uns, glaube ich, gefunden, tatsächlich auch in einem gemeinsamen, ich würde mal sagen, so ein Werteverständnis, wie wir eigentlich Agentur sehen. Ich hatte natürlich auch jetzt irgendwie für mich so realisiert, was will ich eigentlich in einer, mit Agentur? Also ich finde das ein tolles, eine tolle Branche, Kreativagentur. Und was will ich vielleicht auch nicht? Und dann irgendwie so einen gemeinsamen Wertekonsens erstmal zu entwickeln. Und ich glaube, über diese Haltung und das, was uns wichtig ist, was Prioritäten sind, sagen wir mal auch mit einer, wir nennen das immer bei uns der Mensch im Mittelpunkt. Also dass wir da auch wirklich so für uns so eine Haltung definieren und das, was, wo wir uns, glaube ich, erstmal inhaltlich gefunden haben, also ein gemeinsames Ziel erstmal zu definieren.
Mhm. Und kanntet ihr euch vorher oder ist das tatsächlich dann über einen Kontakt?
Über einen Kontakt, der dann mich kannte und dann halt mal irgendwie so was hergestellt hat.
Ach toll, ja, das ist eine gute Geschichte. Aber sag mal, die deine Prägung ist PR, Content Marketing, Kreativagentur, PUC. Dann hast du den Wechsel vollzogen, bist zu Pikes gegangen. Wie anders ist das?
Tatsächlich gar nicht so sehr, wenn man jetzt, also Pikes ist schon eine, also ich bin da auch reingelaufen und dachte, okay, das ist eine Kreativagentur. Und sonst hätte ich das auch, glaube ich, nicht machen wollen, weil das ist auch meine Prägung und ich will auch gute Kreationen machen und das ist auch das, was mich interessiert. Und ich muss sagen, an der Stelle war das schon wirklich so ein Ding, dass ich gemerkt habe, okay, sitzen viele Kreative, die auch einen Anspruch haben an das, was man macht. Und das an der Stelle ist es tatsächlich gar nicht so ein großer Unterschied. Natürlich gibt es ganz viele Punkte, die ganz, ganz anders sind und so weiter. Aber der ist grundsätzlich selbstverständlich von uns, war und ist tatsächlich, dass wir eine Kreativagentur im Kern sind und das auch, sagen wir mal, in diesen Gesundheitsmarkt reintragen wollen.
Das heißt, dieser ganze, ja, ich stelle mir das so vor, die eine Hälfte ist Kreativagentur, Kultur mit Mindset, mit allem, was dazugehört, mit den Kompetenzen. Und dann gibt's fast so eine Zäsur und der andere Part ist sehr wissenschaftlich geprägt, sehr, sehr richtig, sehr, also Werbung ist auch substanziell in der Herleitung, ne? Aber irgendwie nochmal eine ganz andere Art von Arbeit, wahrscheinlich auch von Backgrounds der Menschen, die da sitzen. Also Fühlt es sich an wie zwei Welten?
Ja, genau. Also das stimmt natürlich. Also ich glaube, das grundsätzliche Besteck, was man hat, was wir haben in der Agenturbranche, ist eher immer, wir müssen verstehen, wie etwas funktioniert. Ne? Was macht jetzt, was kann ich bei diesem Waschmittel erzählen? Was ist der USP? Was ist die Story da drin oder bei diesem Auto? Und du versuchst ja immer so die Wahrheit über ein Produkt oder ein Unternehmen oder eine Marke zu finden. Und das ist bei uns natürlich nicht anders, nur dass wir es halt mit sehr komplexen Produkten oder Marken zu tun haben. Und das zu verstehen, dafür haben wir diese sogenannten Medicals, also wirklich auch Leute, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben und diese Wirkmechanismen verstehen können, einordnen können und daraus zum Beispiel auch Insights ableiten können. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil man halt wirklich sehr viel tiefer einsteigen muss und versuchen muss, okay, zu verstehen, okay, was ist bei dieser Therapie, was kann die nicht oder wie kann man das jetzt wirklich auch für eine Fachzielgruppe oder auch für eine Patientinnen-Zielgruppe tatsächlich auch erzählen. Und das ist natürlich, hast du natürlich recht, das ist an der Stelle schon eine gewisse Spreizung, weil da sind Leute, die nicht unbedingt, also die Kreativen bei uns haben ganz klar auch in den also ganz normalen Agenturen meistens irgendwie so eine Vorgeschichte und haben sozusagen da auch, kennen das Kreativagentur-Business. Aber natürlich sind da Leute, die kommen aus der Industrie, aus der Forschung und die sind jetzt nicht unbedingt haben so einen Agenturkern. Und da ist eine Spannung natürlich drin, weil man sozusagen auch diese zwei Sichtweisen immer wieder auch ausbalancieren muss und da mit dieser Spannung auch umgehen muss.
Gut, aber das tut ihr ja schon eine ganze Weile. Das ist ja jetzt nicht sozusagen neu, weil du an Bord bist, sondern das ist ja wahrscheinlich ein ganz normaler tägliches Ringen sozusagen diese beiden Perspektiven auch.
Ne? Es ist nicht unbedingt so anders, wie wenn du einen Planner hast, der ja auch stark aus dem Consumer Insight kommt. Und wir haben halt manchmal einfach so einen Medical Insight, der im Prinzip ähnlich funktioniert. Und du hast ja immer diese Sichtweise auf die Idee und die Verfechter der Idee in der Kreation sitzen. Und dann hast du den Verfechter des Insights und die kämpfen dann sozusagen auch für ihren Insight. Also das ist ja so, ich glaube, Agentur ist dann gut, wenn man diese Spannung zulässt und mit diesen Spannungen letztendlich auch was, also in diese Spannung reinkommt und daraus was entwickelt.
Dieser wissenschaftliche Blick, den du ja beschreibst, ne, bei euren Medicals-KollegInnen, das erinnert mich gerade so ein bisschen auch an das Nachhaltigkeitsthema. Weil ich glaube auch das, ne, vorher hat man ja gesagt, ja gut, just another target group, just another topic. Ja. Und jetzt merkt man natürlich auch durch so Aspekte wie Dekarbonisierungsstrategien. Und da muss man ja auch richtig, richtig in die Tiefe. Ja. Also insofern, das finde ich ganz spannend. Das wird ja jetzt auch immer komplexer, immer konkreter. Da kann man sich auch als Kreativagentur wahrscheinlich nur noch bedingt in den ganzen wirklich wissenschaftlichen Aspekten der Themen auskennen. Mhm. Also auch das finde ich ganz interessant, weil das ähnlich ist, ein ganz anderes Feld, was jetzt erst kommt, aber wahrscheinlich vor ähnlichen Herausforderungen steht. Ne? Wie kann ich dieses Nachhaltigkeits-Know-how so übersetzen, dass Kreative damit auch arbeiten können?
Ja, und ich meine, das ist ja insgesamt was, mit dem wir uns, glaube ich, immer mehr auch auseinandersetzen sollten. Also uns begegnet das natürlich sehr stark, so auch, wie geht man eigentlich mit Wissenschaft um? Und absurderweise ist das ja kein Selbstläufer mehr, dass man irgendwie Wissenschaft auch oder Wissen verteidigen muss, dass Leute irgendwie, dass es auch Gruppen in der Gesellschaft gibt, die Wissenschaft vielleicht auch gar nicht wollen, es ablehnen, sich einen Aluhut aufsetzen und dass man irgendwie auch in dieser Spannung ja irgendwie sein muss, wie kann man eigentlich auch Wissenschaft gut kommunizieren, wie kann man also auch Fakten wirklich so kommunizieren, dass sie überzeugen oder dass man Menschen mitnehmen kann. Und das ist ist absurd, aber es ist leider so, man trifft zunehmend dann doch irgendwie auch auf Ablehnung. Und das ist ja eigentlich schon was, womit wir uns alle, glaube ich, auseinandersetzen müssen. Nicht jetzt nur bei uns, sondern insgesamt, also wie du sagst, Nachhaltigkeit, das sind gesellschaftliche Aufgaben, wo wir irgendwie aus der Wissenschaft kommt, ja auch eine Übersetzung in die Gesellschaft finden müssen.
Ja, und wo Kreativität natürlich auch durch eine emotionale Ansprache und letztlich auch eine Verdichtung der ganzen Informationen, die es halt gibt. Das ist wahrscheinlich bei den Medical-KollegInnen nicht anders. Die wissen ganz, ganz viel. Dann ist es eher die Aufgabe zu sagen, auf was fokussieren wir uns
diese
wirklich.
Diese eine Idee wieder.
Absolut. Sag mal, hat sich durch die Pandemie, weil wir sprechen gerade über Wissenschaftskritik und Blick der Gesellschaft auf das Thema Wissenschaft. Jetzt hat sich aber ja auch mit Blick auf das Thema Gesundheit eine ganze Menge verändert in der Gesellschaft. Und du hast ja auch so eingangs, als wir sprachen, gesagt, ja, in der Branche transformiert sich gerade wahnsinnig viel. Hier ist gerade richtig viel Bewegung drin und ich finde, es lohnt, das Thema mal zu beleuchten.
Ja.
Also vielleicht so zweigeteilt die Frage. Auf der einen Seite, woher kommt das? Also warum startet da jetzt gerade so viel und so viel Neues und ist so viel Bewegung drin? Und an welchen Stellen ist Bewegung drin?
Ja, das tatsächlich ist das sehr, sehr interessant, weil in meiner Wahrnehmung ist das also man muss wirklich von einer Transformation sprechen, die ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig umfassend und die ist auf ganz vielen, also auf multiplen Ebenen tatsächlich wahrnehmbar. Mhm. Und das ist einmal, dass wir einfach ganz große Sprünge gerade in der Forschung machen, also wirklich Quantensprünge. Ganz offensichtlich ist das im Bereich der Krebsforschung so, mhm. da fließen auch jährlich Milliarden und Abermilliarden rein. Mhm. Aber das ist halt was, wo man einfach feststellt, okay, das hätte man vor 20 Jahren noch nicht gedacht. Mhm. Aber was heute möglich ist in der Krebstherapie, das ist unfassbar. Und gerade gibt es ja, also es gibt ja seit einigen Jahren auch dieses erklärte Ziel, diese Vision Zero, dass man hofft, dass Krebs irgendwann nicht mehr tödlich sein muss. Mhm. Und da arbeitet eine ganze Industrie und auf der ganzen Welt wirklich viele Menschen dran. Und man macht wirklich unfassbare Fortschritte. Wir reden jetzt am Anfang Juni, vor zwei Tagen war die Meldung, dass Moderna, die ja auch durch den Impfstoff bekannt geworden sind in Corona, dass sie es gerade geschafft haben, diese mRNA-Impfung jetzt auf Krebs anzuwenden. Mhm. Und das heißt, die bringen nächstes oder übernächstes Jahr tatsächlich eine Therapie auf den Markt. Das heißt, du kannst dich gegen Wahnsinn. Krebs impfen. Irre, ja. Mhm. Und das hat man halt vor 20, 30 Jahren, dachte man, okay, das ist einfach ganz furchtbar. Und mittlerweile merken wir, okay, da sind Quantensprünge. Ich habe irgendwo kürzlich gehört, das Wissen verdoppelt sich alle 78 Tage in der Onkologie. Also irre, ja, was da gerade passiert. Und dann hat man darüber hinaus, gibt es sowas wie einen ganz anderen Bereich, das sind so seltene Erkrankungen. Auch, also gab es vor einigen Jahren halt so eine Erkenntnis, dass im Prinzip Menschen, es gibt einfach so seltene Erkrankungen, die haben vielleicht in Deutschland nur 1.000 Leute oder weltweit 10.000 Menschen. Und da wird nicht dran geforscht, weil es lohnt sich natürlich.
Die Absatzchancen
nicht.
Sind sehr gering.
Richtig. Ja. Und so hat man das Preismodell verändert und hat gesagt, okay, dürft ihr für andere Preise aufrufen, was dazu geführt hat, dass die Pharmaindustrie sehr da rein investiert hat und gesagt, okay, dann forschen wir auch wirklich ganz viel dazu. Und jetzt werden in den nächsten Jahren 300-400 solcher Therapien auf den Markt kommen, was eine riesige Errungenschaft für kleine Zielgruppen ist, aber da halt wirklich auch lebensrettend, lebenserhaltend und eine deutliche Verbesserung der Gesundheit mit sich bringen kann. Oder so auch merkst, okay, wahnsinnige Kommunikationsaufgabe. Wie findet man eigentlich diese 1.000 Patientinnen in Deutschland, die irgendwo sind, und wie kann eigentlich ein Arzt wissen, dass es dafür jetzt eine Therapie zum Beispiel gibt? Und dann hast du sowas wie, keine Ahnung, auch Volkskrankheiten sind immer noch nicht ganz durch. Also es gibt ein paar Millionen Menschen in Deutschland, die haben Diabetes und sind nicht diagnostiziert. Ja, was ist eigentlich da? Auch da gibt es Fortschritte, aber wie kriegt man auch diese Menschen erreicht? Und dann kommt noch, keine Ahnung, es geht weiter, Gendermedizin, ja, also auch das ist was uns umtreibt, wie ist auch die Erkenntnis, dass das ein Feld ist, was einfach total unterentwickelt war, ganze Gesundheitssystem ist eigentlich auf Männer ausgerichtet und dass man sagen muss, ja, Frauenkörper sind anders und müssen anders erforscht, behandelt und betreut werden, also dass da sozusagen auch ein Aufbruch ist. Und nicht zuletzt, das große Thema ist Digitalisierung, also das ist, die Pharmabranche ist definitiv einer, die jetzt 20, 30 Jahre nach der Medienbranche erst in so eine umfängliche Digitalisierung eintritt. Mhm. Und dann hat auch mit 7 Meilenstiefeln quasi auch in Richtung KI, auch das ist ein richtiger Gamechanger, weil da kommt man. Also es sind ganz viele verschiedene, aus ganz vielen Ecken kommt sowas. Und dann entsteht natürlich sowas, ich trage eine Apple Watch, ne, das ist ein Health-Device ja mittlerweile. Also wie gehen wir echt mit Daten um, wie individualisiert sich Medizin, wie schafft man Zugang, wie schafft man Wissen, also Education, Aufklärung. Das sind ganz große Aufgaben, die durch diese Transformation in Richtung der Pharmaindustrie und letztendlich auch an uns als Agenturen so rangetragen werden.
Ja, und es entwickelt sich ja auch, wie du es beschreibst, von der sehr ärztlichen, apothekenorientierten Perspektive ja ein bisschen weg bis hin zur Apple Watch, ne, zum Thema Lifestyle. Ne? Also Gesundheit ist, glaube ich, auch wahrscheinlich schon ein bisschen vorher, aber durch Corona erst recht zu einer Aufgabe der Selbstoptimierung geworden. Den Menschen ist das Thema Gesundheit dadurch auch, wie soll ich sagen, nicht nur sichtbarer, klarer geworden, sondern auch wichtiger geworden. Und deswegen ist es ist ganz interessant. Ich glaube, Deutschland ist in Sachen Prävention gar nicht so gut, wie ich immer dachte. Nee. Ich dachte, die Deutschen wären super, weil das sind ja irgendwie so vernünftige, rationale, ingenieursgetriebene Menschen. Mhm. Aber Prävention ist für die Deutschen gar nicht so ein großes Thema.
Nee, tatsächlich ist es also zum Beispiel das Thema, was da wirklich eigentlich total heraussticht, ist ja wirklich die Herzgesundheit. Also wir haben ja alle mal Angst vor Krebs oder vor Demenz. Aber dass wir, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass wir an irgendeinem Krebsleiden sterben werden. Und das ist total vermeidbar. Und das ist Deutschland tatsächlich auch im internationalen Vergleich deutlich schlechter darin, eigentlich was dafür zu tun. Und das sind ja eigentlich Sachen Bewegung, Ernährung. Mhm. Und das sind ja alles Sachen, wo tatsächlich Digitalisierung uns helfen kann, sagen wir mal, auch mit Daten selbstbestimmt oder auch mit einem Wissen über unseren eigenen Körper auch was dagegen zu tun.
Absolut. Ja, bis hin zu, also auch so Dingen wie Meditation, wo man vorher gedacht hat, okay, das ist jetzt irgendwie nice to have, aber ich habe irgendwo gelesen, gerade in Branchen, wo man großem Stress ausgesetzt ist, unter anderem soll das ja in der Agenturbranche manchmal auch der Fall sein, man sich das so vorstellen, dass es wirklich so ist, als würde man, weiß ich nicht, paar tausende Jahre zurückgesprungen, die ganze Zeit vor einem Säbelzahntiger wegrennen, ne? Weil der Körper ist ja darauf ausgerichtet, kurz diese Stressphase hinzukriegen und sie dann auch wieder sozusagen runterzulassen.
Ja.
Und in unseren Jobs, so wie wir arbeiten, auch jenseits der Agenturbranche, gibt es eigentlich so einen Dauerstrom und der ist schon auch nicht mehr für den Körper gemacht. Nee. Also insofern finde ich tatsächlich interessant, wie du das auch beschreibst, ne? Wie sich da eben auch die Wahrnehmung verändert. Und da vielleicht mal eine Frage. Ist es denn so, kommen gerade die spannenderen Projekte, New Business Opportunitäten bei euch über konkrete Pharmahersteller oder, weil es ja fast auch eine gesellschaftliche, politische Aufgabe ist, die da mitschwingt, über institutionelle Kunden? Oder kann man das gar nicht so sagen und es sind einfach nur unterschiedliche Themenschwerpunkte?
Ja, also die Pharmaindustrie, das ist schon unser Home-Turf und da fühlen wir uns auch wohl und das ist auch für uns total wichtig. Also das und da kommen, also wie gesagt, da passiert auch gerade so viel, dass die auch einen ganz großen Kommunikations- und Marketingdruck haben und da kommt natürlich auch, da generieren wir auch einen Großteil unseres Geschäfts raus. Aber wir sehen natürlich, dass sich das weitet und das ist ja auch gerade das, was ich jetzt sagen mal auch, was ich daran auch sehr spannend finde. Nicht, dass ich das andere weniger machen will, überhaupt nicht. Ich glaube, da sind wir auch gut drin und das ist, glaube ich, was wir auch immer weiterentwickeln wollen. Aber tatsächlich zu überlegen, wie kann man eigentlich in diese ganzen anderen Bereiche auch reinkommen und das eben mit begleiten. Ich sehe das auch so, wie du sagst, diese gesellschaftlichen Akteure. Und ich meine, wir reden gerade von einer Krankenhausreform, wir reden von einer Apothekenreform. Mhm. Wer soll das eigentlich bezahlen? Diese ganzen tollen Krebstherapien, die kosten irre viel Geld. Mhm. Und was wollen wir uns eigentlich dazu noch leisten? Und in diese gesellschaftliche Auseinandersetzung auch zu gehen, was ja total wichtig ist, da gibt es unterschiedliche Stakeholder, die alle ein berechtigtes Kommunikations- und auch ein Interesse haben, da auch eine Meinung dazu zu kommunizieren. Das sehen wir auf jeden Fall auch, dass es immer mehr kommt und dass diese Fragestellung immer mehr reinkommt. Und dann ist aber was Drittes sogar noch, ich hatte das gerade erwähnt hier mit digital, dass natürlich wir kriegen tatsächlich jede Woche von irgendeinem Startup, also wir haben ja dieses DiGA, also digitale Gesundheitsanwendungen in Deutschland, dass sozusagen auch solche Health-Anwendungen, Apps quasi auch als wie ein Rezept, also wie ein Medikament betrachtet werden können, auf Rezept. Und da kommen tatsächlich jede Woche Anfragen bei uns rein. Vieles ist davon, wo man sagt, ja, also für 10.000 Euro können wir euch nicht alles machen und deutschlandweit bekannt machen, aber da sind natürlich auch, das ist schon auch ein neues Source of Business, dass da tatsächlich auch andere Geschäftsfelder gerade so entstehen.
Wie ist es denn, also ich kann ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, irgendwann vor ein paar Jahren hatten wir mal einen total tollen OTC-Pitch, hat großen Spaß gemacht. Wir haben da eine wirklich lustige, glaube ich auch sehr kreative Idee hingetragen. Die hat dem Kunden auch gefallen und am Ende haben die gesagt, das war total super von der Kreation, aber irgendwie, wir wollen doch ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen. Wir brauchen dann jemanden, der das auch dem Vertrieb irgendwie beipoolt, der versteht, wie das sozusagen vor Ort am Point of Sale in den Apotheken inszeniert werden muss und, und. Also wie sehr ist das vielleicht auch aus deiner Perspektive, die du ja Kreativagentur eben auch sehr gut kennst, ohne diesen Medical Background, ist das so, ist es möglich, dass immer mehr generalistische Kreativagenturen auf diesen Markt kommen? Oder wird er vielleicht auch durch diese Verdopplung des Wissens alle 72 Tage, wird er noch spezieller?
Ja, also ich glaube, du hast am Anfang der Frage das richtige Stichwort gesagt, das ist OTC, also Over-the-Counter, also im Prinzip die frei verkäuflichen Sachen in der Apotheke, gibt es ja. Und dann der andere Bereich ist ja dieser RX, also verschreibungspflichtige Medikamente. Und das muss man klar unterscheiden. Tatsächlich, ich dachte auch, als ich mir davon auskomme, dachte ich, wahrscheinlich das größere Marketingbudget ist im Bereich von OTC.
Ist aber nicht so.
Ist nicht so, ha. Nee, weil der RX, also das Verhältnis ist, ich glaube, in Deutschland ist der RX-Markt liegt bei 40 Milliarden und der OTC-Markt bei 10 Milliarden.
Wahnsinn.
Also ein deutlicher Unterschied. Was ja klar, wenn du halt überlegst, ja, so eine Krebstherapie kostet eine 500.000, da musst du viele Cremes verkaufen in der Apotheke, das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber das ist natürlich sozusagen schon der deutlich größere Marktanteil. für dieses RX-Thema, da glaube ich, da musst du wirklich, da brauchst du dieses Spezialistentum. Mhm. Das ist auch immer noch, glaube ich, für viele Agenturen schwierig oder tatsächlich auch, sagen wir mal, auch uninteressant. Da musst du schon in spezieller Schlagkreation auch, also muss man sich auch drauf einlassen können, auf so eine Art von Kommunikation, viel eben Fachkommunikation ja auch und sich da auf diese Strukturen einzulassen, Außendienst, Arzt und Ärztinnenkommunikation und so weiter. Aber natürlich im OTC-Bereich, da betteln wir uns natürlich auch mit den, mit euch jetzt noch nicht, aber es könnte theoretisch sein, glaube ich, das ist schon was, was auch zugänglich ist und was, wo man aus unterschiedlichen Perspektiven sicherlich auch was machen kann. Und dann ist es wie Waschmittelwerbung, dann gehst du in Marfos und das ist sehr ähnlich zu dem, wie ich es, keine Ahnung,
finde. Und sag mal, die großen Pharmakonzerne oder auch kleineren, mittelständisch geprägten Unternehmen aus dem Bereich, würden die dann nicht sagen, ach, pass auf, wir suchen jetzt eine Agentur, Kreativagentur mit Medical Background, die für uns diese beiden, wie soll ich sagen, diese beiden Spielarten bedienen? Oder trennen die das für sich sehr stark im Kopf und sagen, brauchen die eine Agentur, die eben eher diese Fachkommunikation übernimmt und wir nehmen die andere für unsere OTC-Produkte, die vielleicht ein bisschen kreativer aufdreht?
Also ich glaube, das kann man gar nicht allgemein beantworten. Also ich glaube, das ist von bis. Ich glaube, also die schauen schon, es gibt ja auch wahnsinnig, also es gibt auch in diesem RX-Bereich, je weiter du reingehst, desto größer wird dann irgendwo auch eine Spezialisierung. Keine Ahnung, auch in, sagen wir mal, politische Kommunikation, Market Access. Also wenn du dann wirklich, sagen wir mal, da gibt es auch wirklich Spezialagenturen oder Anbieter, die wirklich, also so speziell sind, das ist dann nochmal ein ganz anderes Fach. Und ansonsten glaube ich, jetzt eine Agentur wie wir werden schon, da wird nicht so richtig unterschieden in OTC oder X, sondern sagt man, ist halt eine Healthcare-Kreativagentur. Wir treten, glaube ich, in Pitches eher auch gegen andere Healthcare-Agenturen an tatsächlich. Also ich nehme es nicht so wahr, dass jetzt da irgendwie plötzlich irgendwo von Matt auch zur Tür reinkommt. So.
Ist denn in etwa euer Verhältnis auch 1:4, so ja, wie du das eben ähnlich für den Markt beschrieben hast?
Also ist tatsächlich ähnlich in unserem Umsatz, ist es auch so.
Total interessant. Ja. Auch nicht schlecht. Wer sind denn so eure größten Mitbewerber in dem Feld? Also welche Healthcare-Agenturen sollte man so auf dem Schirm haben?
Also natürlich hat sich in den letzten Jahren, es gibt ein paar inhabergeführte Agenturen, die so ähnlich entstanden sind oder auch ähnliches, vielleicht auch ein ähnliches Alter haben wie wir. Also so Schmidt-Kahl kennt man vielleicht aus Stuttgart auch, eine ganz tolle Agentur, Pink Carrot in Frankfurt. Also da gibt es eine Reihe von wirklich auch sehr wertgeschätzten Wettbewerbern. Oder aber natürlich ist auch so, dass, sagen wir mal, auch größere Agenturgruppen
ihre Ableger
dann haben. Zum Beispiel Scholz & Friends hat das oder Serviceplan. Im Prinzip ist das, gibt's da auch so ein, gibt's dann immer Spezialisierung auch bei denen.
Okay. Gut, das heißt, du hast auf der einen Seite oder eigentlich vor allem auf dieser Seite merkst du, auf dem Gesundheitsmarkt ist eine Menge los. Disruptive Kräfte, er transformiert sich. Du bist jetzt da in eine stärkere unternehmerische Rolle auch genommen. Hast du eigentlich Anteile auch gekauft?
Sind wir gerade im Prozess.
Okay. Glückwunsch, cool. Das ist ja noch mal ein anderes Gefühl. Wenn du sagst, du hast jetzt die Agentur so vorgefunden, du hast natürlich dann auch, wie soll ich sagen, eigene Ziele, eigene Vorstellungen. Ich habe von dir ein Zitat gelesen, das habe ich hier mal aufgeschrieben, damit ich mir das merken kann und jetzt spontan zücken kann. Oha. Die Healthcare-Branche transformiert sich in enormer Geschwindigkeit. Um weiter ganz vorne mitgestalten zu können, müssen wir auf allen Ebenen investieren. Lass uns das mal abschichten. Was heißt auf allen Ebenen investieren? Weil was ich gelesen habe, dass ihr sehr stark auch in die Kreativpower eures Teams nochmal investiert habt. Was hast du schon angeschoben, seit du da bist?
Ja, genau. Also
seit
natürlich
Ende 2022 bist du da, oder?
Genau, seit 22, September 22. Ja, also natürlich habe ich so ein paar wertgeschätzte Menschen irgendwie auch dazu geholt. Einfach, dass natürlich, kennst du ja vielleicht auch, wie das ist, wenn man sozusagen in eine tolle bestehende Struktur nochmal so, sagen wir mal, auch mit einer Veränderung irgendwie reingeht oder auch, ja, also tatsächlich einfach so ein Wandel vielleicht auch mit reinbringt. Für uns ist das Thema Kreation wahnsinnig wichtig. Da wollen wir weiter investieren, weil wir natürlich sagen, logischerweise, wir haben da ein Standing, aber ich glaube tatsächlich, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht und wir müssen auch vor diesen ganzen Herausforderungen, müssen weiter gucken, dass wir unser Kreativprofil schärfen. Das ist tatsächlich eine Strategie, die hat auch ein Stück weit vor mir schon angefangen, aber ich habe das, glaube ich, auch noch ein Stück weiter jetzt intensiviert, seit ich da bin. Dann das Zweite ist, dass wir diesen Medical-Bereich für uns als natürlich als ein weiteres Standbein haben und den auch weiterentwickeln. Und dann ist das Dritte, dass wir uns natürlich auch überlegen, wir sind jetzt schon, sagen wir mal, sehr auf das Thema Kreation, Werbung noch konzentriert. Aber wir sehen halt tatsächlich auch Digitalisierung, Social Media ist nach wie vor eigentlich in der Pharmawelt auch immer noch was, was entwickelt werden könnte oder sich noch so am Finden ist. Tatsächlich, das sind immer noch viele Fragezeichen. PR, also es gibt sozusagen ja auch aus der Werbung kommt noch viele andere Felder, in die wir uns anschauen, wo wir halt auch überlegen, auf vielen Feldern, wie kann man da investieren und was ist da sozusagen auch, was sind Schritte, die für uns als Agentur da auch interessant sein können, um da noch stärker reinzukommen.
Das heißt, wenn ihr jetzt Etats begleitet, Marken betreut, dann hat es häufig einen Campaign-Auftrag, der entweder sagt, TVC, Außenwerbung, genau. Anzeigenwerbung in Printmedien, Apothekenumschau oder eben in der Apotheke selbst, aber eigentlich noch selten Social Media digital.
Hat es auch, also machen wir auch, wir haben auch ein Digital-Team und das können wir auch abbilden, aber natürlich ist immer die Frage, okay, kann man das vielleicht noch ein Stück weit weiter entwickeln, kann man da noch mehr Impulse setzen, kann man das noch ein Stück weit stärker profilieren.
Aber würdest du sagen, das hat, weil am Ende ist ja eure Aufstellung immer auch ein Abbild der Notwendigkeiten im Markt. Also würdest du sagen, der Markt kommt jetzt auch erst sukzessive in die Richtung, dass diese Themen stärker über Social Media gespielt werden?
Ja, also Social Media, durch diese hohe Regulierung, die der Markt hat, ist man natürlich grundsätzlich eher zögerlich, was neue Entwicklungen angeht. Und deswegen merkst du so Sachen wie Social Media. Das war, als ich angefangen habe, 2008, 2009. Ich meine, da brach das gerade so richtig los. Und dann hat sich das ja irgendwann auch professionalisiert und mittlerweile ist es einfach eine Disziplin, eine Kompetenz von vielen, die wir als Agenturen ja so abdecken. Ich merke aber tatsächlich immer noch eine Zögerlichkeit. Was dürfen wir sagen? Was können wir sagen in der Pharmawelt? Was muss durch Legal noch irgendwie freigegeben werden? Und da ist tatsächlich ist man, sagen wir mal, ein bisschen hinter dem Mainstream hinterher. Was logisch ist, weil man halt eben regulierter ist. Aber da gibt's auch immer noch sehr viel Beratungs- und Umsetzungsbedarf. Und deswegen sagen wir natürlich klar, in dem Markt gibt's eigentlich schon noch durchaus Potenzial, diese Felder stärker zu bedienen. Also ich sehe tatsächlich sehr viel Handlungsbedarf, in solche Felder auch noch stärker reinzugehen und das auch für uns zu entwickeln, auf jeden Fall.
Und sag mal, wie einfach ist es, weil du hast vorhin auch über, ich sag mal, etablierte Generalistenagenturen gesprochen, die eben Ableger gründen. Wie einfach ist das? Also wie schnell und wie glaubwürdig wird man für diese Themen wahrgenommen, wenn man das tut? Weil es könnte ja sein, dass jetzt ganz viele zuhören und sagen, boah, Johannes hat gesagt, das ist ein Riesenmarkt, da muss ich jetzt auch sofort rein. Was sind die Aussichtschancen oder braucht man langen Atem dafür?
Ja, also tatsächlich ist das ja auch immer so, ist auch so ein Pendel. Also in dem Augenblick, wo der Konsumermarkt schwächelt, wie zum Beispiel letztes Jahr, merken wir, dass, sagen wir mal, viele unserer Mainstream-Wettbewerb, wie man es auch immer nennen will, Generalisten, dass die sich natürlich fragen, wo ist eigentlich gerade tatsächlich vielleicht ein Markt und dann so ein bisschen sagen, lass uns doch mal Pharma machen. Da scheint ja irgendwie Kohle zu sein. Ich glaube grundsätzlich, dass das nicht, also das kann man schon machen, aber es ist ein echt spezielles Feld. Also ich glaube, das ist echt eine Investition. Du brauchst erstmal, und das ist ja die Herausforderung, wie siedelst du eigentlich, also kannst du irgendwelche Medicals einstellen, aber wie machst du das, was wir am Anfang besprochen haben?
Wie machst du das, dass kulturell, dass die auch bleiben? Ein fremdes Organ vom Organismus wieder abgestoßen werden.
Also wie integrierst du sowas sauber? Und hast du auch eine Kreation, die darauf Bock hat? Weil das ist halt auch, du hast jetzt halt nicht vielleicht immer das große Blow-up am Alexanderplatz, sondern du musst halt dann irgendwie, sagen wir mal, auch in diese Fachkommunikation, das ist eine Form von Kreation. Ich finde das total spannend, weil du musst halt auch echt überlegen, wie kann man sich, also muss ja auch eine Empathie haben, um diese Zielgruppen zu antizipieren, also so diese Bedürfnisse oder Interessen irgendwie zu antizipieren, aber es ist halt eine Ärztin oder ein Arzt und die denken ganz anders als jetzt vielleicht Tante Erna, die du für Lolli begeistern willst. Also wie kriegt man, und das dafür auch Kreative zu finden, die darauf Lust haben, ist halt auch, findet man, tun wir ja auch, aber das ist eine Herausforderung. Also absolut machbar. Ich ermutige jeden, der das gerne machen will, das zu tun. Wir freuen uns über den Wettbewerb. Und letztendlich tut es unserer gesamten Branche ja auch gut, wenn da viele Leute reingehen und die Qualität anheben und eine Aufmerksamkeit da drauf legen. Es tut dem Thema gut, ist wichtig für uns. Also Mach das, Anne, gerne.
Und sag mal, die Fachkommunikation als jemand, der in dem Feld nicht aktiv ist. Wie werden Ärztinnen und Ärzte heute angesprochen?
Ja,
funktioniert das?
Ja, das ist, also viel läuft über den Außendienst natürlich. Mhm. Aber das hat halt auch durch Corona ist da alles anders und ist tatsächlich eine große Schwierigkeit, weil dann gab es erstmal, konnte man nicht mehr mit denen sprechen. Und dann ist es im Prinzip also schon viel, auch man versucht es über digitale Plattformen zu machen, man versucht das über diesen Education-Part zu machen, dass man sozusagen auch solche Fortbildungen anbietet. Aber es hat eben, ist schon nicht einfach und man muss da an der Stelle eben auch sehr kreativ sein. Wie kann man die eigentlich erwischen? Und das ist ganz klar. Also ich meine, Ärztinnen sind ja auch Menschen. Gleichzeitig sind die wahnsinnig davon überzeugt, dass sie nur auf Zahlen, Daten, Fakten achten. Mhm. Und ich glaube, dass da tatsächlich ein großes Potenzial drin liegt, weil ich, nach meiner Wahrnehmung ist das Thema Marke bislang total unterentwickelt. Mhm. Und ich glaube, dass das macht einen Unterschied. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du, wenn da Firma A oder Firma B, wenn da ein Vertriebler, ein Außendienst da steht, ob du dem einen halt 5 Minuten und dem anderen 15 Minuten gibt, das hängt auch mit einer Sympathie für vielleicht ein gewisses Pharmaunternehmen zusammen. Und das wird bislang aus meiner Sicht noch gar nicht richtig erkannt oder gehoben, auch sagen wir mal als Brand in Richtung einer solchen Fachzielgruppe zu kommunizieren.
Ich hätte immer gedacht, so die Ärztinnen haben eh alle keine Zeit. Ne? Jeder tankt seine Patienten 15 Minuten durch. Und ich mir jetzt noch vorstelle, die haben dann noch ständig irgendwelche Außendienstanfragen von irgendwie möglichen Behandlungsformen, Medikamenten und so weiter. Ja. Das ist ja irre.
Also das ist irre und das
Slot erwischen.
Ja, und jetzt gerade, ich komme nochmal, es ist halt einfach ein Bereich, der mich interessiert, der uns, für uns sehr relevant ist. Ja, klar, wie machst du das eigentlich jetzt? Wir haben zum Beispiel Kunden, wo es wirklich um Krebstherapien geht. Und also da machst du jetzt natürlich keinen lustigen Film dazu. Und wer entscheidet, also muss erstmal verstehen, wer entscheidet eigentlich darüber, ob jetzt Therapie A oder Therapie B verwendet wird im Krankenhaus? Und kann man diese Entscheidung wirklich beeinflussen, abgesehen davon, dass es halt wirklich stark um Studienergebnisse immer geht? Mhm. Und wie kommt man da eigentlich, kann man da so ins Relevant Set reinkommen oder rauskommen? Mhm. Wie kann man da Präferenzen erzeugen? Das ist schon ziemlich schwierig, aber das ist der Job.
Also, absolut, ja. Deswegen hast du das ja auch gemacht. Genau. Irgendwie, wenn es einfach gewesen wäre, hätte es auch jemand anders machen können.
Ja.
Stichwort Digitalisierung. Wir haben vorhin über den Markt gesprochen und immer die fortschreitende Digitalisierung beschäftigt uns Agenturen natürlich auch, gerade mit Blick auf das Thema KI.
Ja.
Ist das was, gar nicht so sehr jetzt kreativ gemeint, sondern möglicherweise auch in dem Medicals-Bereich, was euch schon jetzt hilft? Also weil am Ende geht es ja immer darum, es gibt massenhaft Studien, Erkenntnisse, Regalmeter voller Informationen zu irgendwelchen Sachen. Nutzt ihr das schon, wenn ihr beispielsweise eben einzelne thematische Aspekte recherchiert?
Also wir nutzen es, glaube ich, ähnlich, so auch im Austausch mit anderen Agenturen oder auch über den GWA merke ich, wir nutzen es, glaube ich, ähnlich wie viele andere andere Wettbewerber auch. Es spielt an der Stelle, ich glaube, das wird ein richtiger Gamechanger noch werden und das wird auch erst noch, also diese Welle ist, die wird uns total überrollen, weil das diesen gesamten medizinischen Part, glaube ich, auf den Kopf stellen kann. Ich muss dir ja vorstellen, in der Vergangenheit, wie Forschung funktionierte so, man hat halt gesagt, da gibt es eine Krankheit und jetzt probiere ich was aus und mache eine Studie und guck, ob ein bestimmtes Protein das jetzt hier lösen kann. Mhm. Und dann hat man halt 10 Studien gemacht und eine davon hat funktioniert. Ja, aber was ist denn, wenn mir eine KI sagen kann, dieses Protein wird das lösen? Dann muss ich, also das wird diesen ganzen Studienforschungskomplex total auf den Kopf stellen, weil ich, also früher war das halt ein Schloss und ich hatte 1000 Schlüssel, musste alle Schlüssel ausprobieren, bis ich einen gefunden habe, der gepasst hat. Mhm. Ja, KI kann dir sagen, dieser Schlüssel wird passen. Mhm. Und das wird eine wahnsinnige Beschleunigung auch da erzeugen. Und das sind lauter so Sachen, das können wir noch gar nicht richtig antizipieren, was da noch in naher Zukunft wahrscheinlich auf uns zurollen kann. Mhm. Deswegen, ich glaube, in dem medizinischen Bereich ist das total umfassend. Und gerade, wie du sagst, auch dieses Thema Wissensvermittlung, da wird es sehr groß sein. Wo wir zögerlich sind und wo ich auch merke, dass der Markt sehr zögerlich ist, ist es wirklich einzusetzen, zum Beispiel im Bereich Medical Writing. Also wenn man wirklich Fachtexte macht, da kann und wird es einfach noch nicht eingesetzt, weil es tatsächlich noch nicht, also weil es fehlerhaft bis im Augenblick ist. Und da hat man wirklich.
Ja, solange die KI sich noch Sachen ausdenkt, wenn sie nicht richtig weiter weiß, ist es und natürlich schwierig in dem Kontext.
Exakt. Und da geht es wirklich um Leben und Tod teilweise. Und wenn dann plötzlich Sachen nicht ganz richtig sind, also da ist auch, merkt man, okay, also Copywriting kann man vielleicht ein bisschen damit machen. Medical Writing geht absolut gar nicht. Das
Ja, ich glaube auch, dann ist der zeitliche Aufwand wahrscheinlich mindestens so hoch, wenn du dann wieder alle Fakten überprüfen musst und dann eher an den Text rangehst. Und manchmal ist Redigieren ja aufwendiger als Schreiben.
Absolut, ja.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Mhm. Du hast ja jetzt vielleicht so zum Ende der Folge hin, ne? Im September 2022 bist du gekommen, hast jetzt, ja, kann man sagen, hast bald deine 2 Jahre durch.
Probezeit
wahrscheinlich
überlebt.
Ist das immer so, Probezeit überlebt, auf jeden Fall Haken. Aber du bist jetzt neu in die Branche gekommen, in die Themen. Du hast in das Thema Kreativität auch personell nochmal investiert. Es findet viel Disruption um euch herum auch statt. Hast du so so einen Fahrplan für euch gemacht, dass du sagst, das sind unsere Handlungsfelder? Hast du das so unter dem Motto Transformationsprojekt XY gemacht? Macht ihr das eher intuitiv und sagt, komm, wir machen unser Geschäft und wann immer neue Sachen kommen, Opportunitäten sich ergeben, nutzen wir sie? Also was ist da so euer, ja, am Ende auch Transformations-Mindset?
Ja, also ich bin jemand, der tatsächlich, glaube ich, immer relativ schnell Dinge macht und anstößt. In dem Fall ist es aber tatsächlich so, dass wir mit einer gewissen, sagen wir mal, Langfristigkeit das betrachten. Die letzten 2 Jahre waren stark, sagen wir mal, auch mit einer Anwurzelung verbunden. Das war auch sehr bewusst so, dass wir gesagt haben, ich muss auch bei allem, was wir auch schon verändert haben und was wir gerade auch verändern, geht es wirklich darum, sich auch so zusammenfinden als Agentur. Wir sind gerade in so einem Leitbildprozess drin, dass wir also tatsächlich jetzt die Frage stellen, okay, was kommt eigentlich in den nächsten 5 Jahren? Mhm. Das ist so jetzt gerade so der zweite Schritt, dass wir, sagen wir mal, nach der inneren Phase jetzt so ein bisschen die nach vorne gerichtete Perspektive einnehmen. Und dann ist es tatsächlich aber so, wir entwickeln sukzessive gerade so unsere Handlungsfelder. Weil wir festgestellt haben, also klar, es gibt viele Opportunitäten, aber wir wollen da auch nicht allem hinterherrennen, was man machen kann, sondern überlegen tatsächlich gerade sehr genau, was sind eigentlich so die Sachen, die zu uns passen. Man muss, glaube ich, 9-mal Nein sagen und 1-mal Ja. Und
total. Das ist auch schön. Es gibt ja so einen Spruch, Strategie heißt vor allem zu wissen, was man nicht macht.
Was man nicht macht, ja, genau. Und das ist sozusagen gerade so ein bisschen die Phase, in der wir stecken, dass wir aus der, sagen wir mal, aus der Findungs- oder uns, sagen wir mal, aus einer, so einer Identitätsphase heraus jetzt so gerade nach 2 Jahren auch so anstreben werden, so, okay, was sind so die nächsten, die Milestones für die nächsten 5? Mhm. Haben uns aber sehr bewusst, glaube ich, jetzt tatsächlich auch einige Zeit gelassen, erstmal zu sagen, okay, kommen wir, lass mal zusammenfinden. Und das müssen wir auch gerade der Inhaber und ich, wir müssen ja auch so erstmal, das braucht Vertrauen und es braucht Zeit und die Zeit haben wir und die nehmen wir uns auch sozusagen da einen gewissen, so eine Basis zu schaffen und nicht sofort in so eine, eine Expansionsstrategie aus dem Boden zu treten, weil das brauchen wir gar nicht. Also
Müsstest du oder kannst du schon eins teasern oder Handlungsfeld oder lieber noch nicht, weil es noch nicht intern kommuniziert ist?
Nee, das kann ich nicht so richtig genau teasern. Also es gibt viele Möglichkeiten und weitere ist tatsächlich auch immer wieder die Frage, was ist eigentlich mit der Internationalität, weil Dachregion, da sind wir tatsächlich einfach auch gesetzt. Da würde ich sagen, da sind wir auch definitiv immer oder fast immer in Relevant Set von Pitches, aber was ist eigentlich jenseits der Dachregion so? Und das ist eine Frage, die uns beschäftigen kann. Es kann auch mal sein, dass wir uns irgendwie anders nochmal ein bisschen anorganisch verstärken, aber auch das wäre jetzt, ist alles noch viel zu früh und das sind eher dann Fragen, die sich zu einem späteren Zeitpunkt mal stellen werden, wenn wir so ein bisschen für uns auch klarer definiert haben, was wir da eigentlich so für uns schaffen wollen. Mhm. Stand jetzt, ich komme da in eine ganz toll aufgestellte, 30 Jahre alte Agentur und das kann ich erstmal wertschätzen und ehren und standing on the shoulder of giants. Ne? Also man hat da erstmal ja auch was schon da ist und das muss man auch nicht alles neu erfinden, sondern man kann erstmal auch, man muss es erstmal verstehen und dann, glaube ich, auch einen guten Plan für die Zukunft machen zu können.
Finde ich eine sehr coole Einstellung. Können sich ein paar eine Scheibe von abschneiden wahrscheinlich, weil am Anfang ist es ja auch immer so das Gefühl, jetzt muss ich meinen Fußabdruck da reinbringen oder irgendwie was hinterlassen oder Dinge, die ich sehe, direkt umsetzen. Ich finde das toll, dass du dir da die Zeit lässt und vielleicht spielt der Markt und die Entwicklung am Markt da auch ein bisschen in die Karten, weil es ja eher wichtiger wird, das Thema.
Absolut.
Also du hast es ja nicht mit sinkenden Budgets zu tun, sondern wahrscheinlich ganz im Gegenteil eher mit der Frage, wie können wir uns so aufstellen, dass wir die Notwendigkeiten und Bedarfe gut bedienen können. Mhm. Und wenn ihr euch internationalisiert habt oder was dazu gekauft habt, dann kommst du einfach nochmal.
Komm mit.
Ich danke dir sehr, Johannes.
Ja,
vielen Dank für die Insights in eure spannende Branche.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.